Herr Jesus, wir danken dir, dass das etwas ganz Wunderbares ist, wenn wir in der Tiefe unseres Wesens begriffen haben, dass von dir her wirklich alles kommt. Du weißt, dass wir das wissen und dass wir das auch einander sagen, einander Mut machen mit dem, und doch weißt du, Herr, dass ein Leben nicht ausreicht, um dieses wirklich bis in die letzten Tiefe hineinzulernen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch in dieser Stunde, heute Morgen, uns neue Seiten anrührst, dass etwas Neues in unser Leben hineinkommt, denn immer wieder das brauchen wir, Herr, dass wir neu berührt werden, neu gestärkt werden, dass Neues in unser Leben hineinkommt. Bewahre uns vor allem abgestanden sein. Bewahre uns vor allem rückwärts orientierten Leben. Gib uns, Herr Jesus, eine heilige, vom Heiligen Geist gewirkte Dynamik. Und das brauchen wir und darum ringen wir und darum sind wir auch zusammen, Herr, dass das auch in diese Freizeit geschehen darf. Wir segnen auch den Bruder, der zu uns spricht, danken dir für ihn, Herr, und wollen jetzt einfach hören und gespannt sein, was du auch heute Morgen uns wieder zu sagen hast. Amen.
Dann, so wie gestern, will ich ein bisschen vorlesen aus dem Büchelchen von dem Bob George. Du musst es dir holen. Nicht holen, du musst es lesen. Nicht nur lesen, du musst es verstehen. Und dann wirst du feststellen, wenn du liest, hast du ganz viel schnell im Kopf. Aber das reicht nicht. Du musst lernen, drin zu leben. Weißt, wenn Kinder geboren sind, bringen wir ihnen das Laufen bei. Ist das richtig? Danke. Einer hört gut zu, freue ich mich. Der macht nicht einen Schritt und sagt, ich kann, jetzt kann ich wirklich einen Schritt. Das ist ein bisschen wenig. Die Kleinen dürfen permanent auf die Nase fallen, das macht ja nichts, dann stehen sie wieder auf. Aber wir bringen ihnen bei, bis sie richtig laufen. Dann laufen sie schon fast zu weit weg. Dann müssen wir ihnen helfen, richtig ordentlich zu laufen und so, weißt? Genauso müssen wir lernen, Gottes Wort zu verstehen. Du hörst und du verstehst noch gar nichts. Deshalb müssen wir es normal lesen, bis wir kapieren. Genauso in seinem Wort. Wir haben so viel Ahnung und wissen gar nichts. Das war, er lacht mich fröhlich an, lache ich fröhlich zurück. Es ist genauso. Da müssen wir lernen, es normal zu lesen. Und nicht nur lesen. Deshalb haben wir Gemeinde, um mit anderen darüber zu sprechen. Sag mal, du, wie läuft es? Das verstehe ich gar nicht so richtig. Wie machst du das? Du, ich habe hier einen Haufen Probleme. Dürfen wir ja haben. Aber da müssen wir drüber sprechen. Wir tun immer so, als ob alles fantastisch ist. Das ist nicht wahr. Christus ist fantastisch, das ist wahr. Aber jetzt müssen wir lernen, mit ihm zu leben. Jetzt lese ich aus dem Büchelchen vor. Auch nicht schlecht. Ja, das ist schon ein bisschen, was ich vorlese, aber das macht nichts. Schließlich schien es, als ob Gott endlich die Botschaft in meinen Kopf bekommen hatte, die er mir schon so lange zu schicken versuchte. Bob, ist es dir schon einmal in den Sinn gekommen, dass du keine Lektion über die Liebe schreiben kannst, weil du gar nichts über die Liebe weißt? Ha. Das ließ mich innehalten. Als mir diesen Gedanken durch den Kopf gehen ließ, wurde es ganz offensichtlich, dass Gott recht hatte. Ich wusste tatsächlich nichts über die Liebe, oder zumindest nicht so viel, wie ich glaubte zu wissen. Gott schien mir zu sagen, fangen wir noch einmal ganz von vorne an. Das ist immer gut. Ich ging zurück zur Lektion 1. Das vollendete Werk Christi am Kreuz. Und im Verlauf der intensiven Recherchen und Studien, die dafür erforderlich waren, begann Gott mich zu seinem Wort herauszulehren, wie groß seine vollkommene Vergebung in Christus Jesus war. Wie nie zuvor begann ich zu lernen, wie vollendet sein Werk für unsere Versöhnung und Vergebung war. Ich begann, seine bedingungslose Liebe und Anerkennung in einer Tiefe zu erkennen, die ich nie für möglich gehalten hatte, als ich die Endgültigkeit des Kreuzes zum ersten Mal verstand. Ich war plötzlich so aufgeregt und voller Freude, dass ich das gesamte Büro über Wochen in Aufruhr versetzte, weil ich von Raum zu Raum wanderte und Gespräche darüber begann, was Gott mich lehrt. Bisher war es immer so gewesen, dass Gott mich in seinem Wort eine Wahrheit erkennen ließ und mir dann in einer realen Situation zeigte, was sie bedeutet. Dieses Mal aber hatte ich eine der lebhaftesten Lernerfahrungen meines Lebens, ein Ereignis, das mir zeigte, wie sich Gottes Liebe und Vergebung in unserem Leben praktisch ausdrücken. Als ich eines Morgens zur Arbeit gehen wollte, gab ich meiner Tochter Debbie, die gerade im Teenageralter war, den Auftrag, heruntergefallene Pfirsiche im Garten aufzulesen. Als ich abends nach Hause kam und feststellte, dass sie es nicht getan hatte, ging ich in ihr Zimmer, um herauszufinden, warum sie es nicht getan hatte. Debbies einzige Antwort war: Da waren Bienen. Ich weiß nicht warum, aber in diesem Tag schien mir die Antwort völlig unvernünftig und ich geriet in Rage. Ich verlor völlig die Beherrschung und warf ihr alles an den Kopf, was mir einfiel. Ich schimpfte, brüllte und machte mich total zum Narren. Ein paar Minuten später in meinem Zimmer fühlte ich mich schuldig und unwohl. Was tut man in einer solchen Situation? Nun, ich kniete an meinem Bett nieder, um das zu tun, was ich immer getan hatte und was man mir gesagt hatte, dass ich tun müsste. Ich begann, Gott um seine Vergebung zu bitten. O Herr, ich war wirklich dumm. Bitte vergib mir. Obwohl dies ein Szenario war, das ich schon oft erfahren hatte, klang mein Gebet an diesem Tag aus irgendeinem Grund völlig hohl. In meinem Herzen war mir, als ob Gott zu mir sagte: Bob, ich hab dir schon vergeben. Was glaubst du, ist am Kreuz vor 2000 Jahren geschehen? Angesichts dessen, was ich über die Endgültigkeit des Kreuzes gelernt hatte, fiel mir auf, dass ich Gott um etwas bat, das er bereits ein für alle Mal getan hatte. In meinem Gebet ging ich die Sache von einer anderen Seite an. Aber Herr, es tut mir so leid, dass ich die Beherrschung verloren habe. Tut es dir ehrlich leid, Bob? Ja, Herr, es tut mir leid. Dann geh und sag es der Debbie. Es nahm mir beinahe den Atem. So leid tut es mir nun auch wieder nicht, Herr. Der innere Kampf schien ewig zu dauern. Aber endlich verstand ich laut und deutlich, was Gott mich viele Monate lang gelehrt hatte. Verstehst du denn nicht, Bob, dass das Problem nicht zwischen dir und mir ist? Du hast deine Tochter Debbie beleidigt und sie ist in ihrem Zimmer und weint. Das Problem liegt zwischen dir und ihr. Wenn du mich liebst, dann geh und vertrage dich mit ihr. An jenem Tag entdeckte ich, was die Kraft des Heiligen Geistes ist. Es verlangte mir keine Kraft ab, Gott um seine Vergebung zu bitten. Das war leicht. Aber es verlangte mir die Kraft des Heiligen Geistes ab, um mich dazu aufzuraffen, zu meiner Tochter zu gehen, die ich tatsächlich verletzt hatte, und ihr zu sagen, dass ich falsch gehandelt hatte, und sie um ihre Vergebung zu bitten. Nachdem ich meinen inneren Kampf beendet hatte, ging ich zurück in Debbies Zimmer und sagte: Debbie, tut mir leid, ich habe mich benommen wie jemand, der den Herrn noch nicht einmal kennt. Bitte vergib mir. Ich will dir erzählen, was Gott mich durch diese Erfahrung gelehrt hat. Bald weinten wir beide und umarmten uns. Das Problem war nicht nur aus der Welt, sondern Gott hat uns sogar noch mehr zusammengebracht als zuvor. Als dies passierte, nur ein paar Monate nach meinem verzweifelten Gebet auf der Autobahn auf dem Weg zur Arbeit. Ich hatte gebetet, Herr, bring mich zurück zu der Zeit, als ich dich kennenlernte. Und nun tat er es tatsächlich. Und noch viel mehr. Der Schlüssel, der die Tür öffnete, war, dass ich Gottes Liebe zu mir sehen konnte. Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als ich mein christliches Leben Revue passieren ließ, schien mir dieses Bild geeignet, meine Situation zu beschreiben. In jenen frühen Tagen war ich wie ein ganz frischer Zweig am Weinstock. Schon nicht sehr groß oder sehr ausgewachsen und ich konnte noch nicht viel Früchte tragen. Aber ich hatte den ganzen Lebenssaft des Weinstocks, die Liebe Christi. Dann begann ich zu wachsen. Aber dieses Wachstum war gekennzeichnet von Dingen wie Wissen, Erfahrung und mehr Anpassung an die Christen um mich herum. Ich war größer und scheinbar reifer, aber ich trug keine Frucht. Ich war erfüllt mit Wissen anstatt mit Christus. Hört ihr das? Ihr hört zu? Seid noch voll dabei? Gut, ich bin gleich fertig. Früher war ich bei Evangelisationen vielleicht unbeholfen, aber ich lief über von der Liebe Jesu und zeigte echte Anteilnahme. Aber dann begann ich mein Wissen zu verkündigen, gespickt mit eingängigen Bildern und flotten Antworten. Und ich fragte mich, woher ich die Kraft dazu hatte. Warum aber sah ich nicht dieselben Ergebnisse wie vorher, wodurch meine Präsentationen jetzt so viel anspruchsvoller waren? Einmal mehr schien es, als ob Gott mir eine Botschaft sandte. Früher hast du mich den Leuten verkündigt, Bob. Heute verkündigst du dein Wissen. Als ich mich dann wieder intensiver damit beschäftigte, was ich über Gottes Liebe und Gnade lernte, konnte ich feststellen, dass ich wieder voller Begeisterung Christus verkündigte. Und sofort stellten sich auch wieder Ergebnisse ein. Mir fiel auf, dass sich meine Reaktionen gegenüber anderen Leuten ebenfalls veränderten. Ich war immer ein fordernder Geschäftsmann gewesen, der seine Mitarbeiter hart rannahm. Und diese Wesenszüge hatte ich in mein christliches Leben eingebracht. Doch nun entdeckte ich, dass ich meiner Familie und auch meinen Mitarbeitern Zuneigung, echtes Interesse, Vergebungsbereitschaft und sogar Güte entgegenbrachte. Mit anderen Worten, ich machte die Erfahrung, dass ich anderen Menschen die Liebe Christi entgegenbrachte. Das wird jetzt im 1. Korinther 13 weiter erläutert und erklärt, womit Gott gemeint ist, der jetzt so mit seiner Liebe in uns wohnt und durch uns sichtbar werden möchte. Das ist nicht schlecht. Das war das, was ich vorlesen wollte. Jetzt bin ich damit fertig. Jetzt machen wir weiter. Ich hatte gestern ein bisschen über die freundliche Frau gesprochen. Es war nicht schlecht. Drei Dinge, was sie tut im Gespräch, zur Freude und zur Hilfe. Wie sie es tut und warum sie es tut. Leider habe ich die Rückseite nicht vorgelesen. Das mache ich jetzt. Mit den Frauen. Ich komme gleich zu den Männern. Ich komme gleich dahin. Gleich. Nur das möchte ich gerne vorlesen, damit du hörst, was der Horst Klaus Hoffmann da aufgeschrieben hat. Und es gefiel mir sehr. Er hat geschrieben im 1. Mose 2, 18 bis 25, da wird ja von dem Menschen gesprochen, wie er erschaffen wurde. Und wie Gott dann die Frau aus dem Menschen gemacht hat. Hast du es so ein bisschen so vor Augen? 1. Mose, 2. Kapitel. 18 bis 25 wird drüber gesprochen. Wie die Frau aus der Rippe so gemacht worden ist? Steht so drin, weißt? Ja, steht drin. Ich war im Krankenhaus, ich hatte Polypen. Nachdem ich im Krankenhaus war, bin ich später nochmal ins Krankenhaus, um die Polypen rauszuholen. Und er sagte, er könnte meine Nase gerade machen. Er holt nur ein bisschen aus der Rippe und macht hier vorne vor. Ich sagte, das möchte ich nicht. Ich sagte, warum das? Dann habe ich meine Frau vor mir. Und das möchte ich. Ich möchte sie in mir haben, aber nicht direkt vor mir. Ich sagte, wie kommst du da drauf? Ich sagte, 1. Mose, 2. Kapitel. Und er hat sich totgelacht. Das nächste Mal mache ich meine Frau hier vorne vor. Dann machen sie ein Stückchen aus der Rippe und das machen sie hier, dass die Nase wieder gerade ist. Sie haben so richtig reingehauen in dem Unfall, weißt du, vor 19 Jahren. Okay. Da heißt es 1. Mose 2, 18 bis 25, ich lese das Ganze jetzt nicht vor. Am Anfang ist der Mann in einer ganz großen Einsamkeit. Der Mensch ist ergänzungsbedürftig. Hört ihr das? Ah, der Mensch ist ergänzungsbedürftig. Gott sagt, es ist nicht gut, dass er allein sei. Er braucht ein Gegenüber, das zu ihm passt. Ihr lieben Männer, sagt nicht, die passt nicht zu mir. Dieses Denken ist ein bisschen falsch. Wenn du schon verheiratet bist, ist schon gelaufen. Und es wird passen. Ich habe das gehört, was da kam. Ich habe das gehört. Ich habe das schon im Kopf. Aber Gott meint, dass er Menschen so verändert, dass man zusammenpassen kann. Ich weiß, dass Angmas, haben wir gestern gehört im Gottesdienst, circa 50% auseinandergehen, auch unter Christen, weil wir kein Interesse haben, nachzudenken und zu arbeiten. Jetzt lese ich hier weiter. In Jesus sehen wir den Menschen, wie Gott ihn gemeint hat. In Jesus sehen wir den Menschen, wie Gott ihn gemeint hat. Unter Gott, weil er mit Gott gelebt hat, dieser Jesus, kann er sich selbst geben für den anderen. Unter Gott kann er sich selbst riskieren für den anderen. Unter Gott ist er frei durch die Bindung an Gott. Absolut frei. Gebunden schon. Aber richtig gebunden, um absolut frei zu sein. Du bist immer gebunden. Immer. Es geht gar nicht anders. Schauen uns das heute Abend ausführlich an. Unter Gott kann er sich selbst vergessen. Weil Gott der Herr ist. Und Gott vergisst nie. Und das reicht. Unter Gott kann er sich für andere einsetzen. Nicht für manche, sondern grundsätzlich für alle. Unter Gott kann er die Frau als Gegenüber sehen. Nicht komisch, nicht sonderbar, sondern es ist Gegenüber, mit der ich jetzt spreche. Schreibt der Horst Klaus Hoffmann. Jeder Einzelne hat für sich von Gott eine unveräußerliche Würde. Jeder. Es ist gut, wenn wir Männer anfangen, das wieder zu verstehen, hat eine von Gott unveräußerliche Würde. Und das hat Folgen. Natürlich hat es Folgen. Wir können gemeinsam miteinander leben lernen, Mann und Frau. Wir können lernen, miteinander leben zu lernen. Wir können gemeinsam Kinder haben. Gesunde und Kranke, beides. Weil es unter Gott ist. Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Meine Lebenseinstellung wird sich natürlich verändern. Es geht gar nicht anders. Aber wir haben eine Würde. Und die soll jetzt vermittelt werden. Wir können gemeinsam Beziehungen zum Nachbarn haben. Mann, Frau, gemeinsam. Weil wir zueinander gehören. Einer so zum anderen. Wir können gemeinsam Beziehungen zu Ausländern haben. Mann, Frau, gemeinsam. Nicht der eine mehr, die andere weniger. Weil wir gelernt haben, zusammen uns zu entfalten. Wir können gemeinsam Probleme bearbeiten. Und manchmal dauert es ein bisschen. Manchmal ein paar Jahrzehnte. Und sie werden da sein. Aber wir wollen unter Gott lernen, sie zu bearbeiten. Für beide gilt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Du müsstest dir Zeit nehmen, das machen wir jetzt nicht. Philipper 2, gerade nur ein paar Verse, ich lese das vor. Philipper, 2. Kapitel, gerade die ersten 2, 3, 4 Verse. Philipper, 2. Kapitel, da heißt es. Wir lesen das, wir haben ganz viel Ahnung, aber wir denken nicht darüber nach, mit dem Hirn, das wir bekommen haben. Und du hast ein Hirn. Und du musst es einsetzen. Dann musst du arbeiten, um es zu verstehen, was da aufgeschrieben ist. Ist eigentlich nicht so kompliziert, nicht? Eigentlich nicht. Nur doof ist es, weil wir uns nicht bewegen. Wir wollen nicht dran arbeiten. Ist Gottes Sache, lass ihn arbeiten. Ein Moment. Wenn du mit Gott lebst, musst du unter, mit und durch Gott arbeiten, leben. Da heißt es, ist nun bei euch Ermahnung. Ah, da muss ich anfangen, das zu verstehen. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, das zweite, ist Gemeinschaft des Geistes, das dritte, ist herzliche Liebe, Mann, Frau oder Gemeinde, das fünfte, kommt jetzt, und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr, das sechste, eines Sinnes seid. Eine Einheit nicht in den Dingen, über die wir sprechen, sondern eine Einheit in dem Christus, der jetzt unser Herr ist. Gleiche Liebe habt. Nicht menschliche Liebe, sondern die Liebe Gottes, dass Gott handelt und arbeitet. Das achte, einmütig. Und das neunte, und einträchtig seid. Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz oder Zank oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Für beide gilt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wir wollen üben, auch in gefährlichen Situationen, wo wir auf die Nase fallen. Wir wollen lernen. Da, wo wir uns entfalten dürfen, müssen wir lernen. Wir dürfen Schritte gemeinsam gehen und uns gegenseitig helfen. Das sind Dinge, die wir lernen müssen. Ich habe eine Tochter. Logopädie hat sie gerade, ist gerade fertig. Im Juni geworden. Bei Hannover. Bei Nendo. Gut. Sie hat gesagt, Vati, du musst Worte lernen. Deshalb gehe ich ins Krankenhaus und lerne wieder Worte. Auch nicht schlecht. Erst in Koblenz 10-mal, jetzt in Nassau 10-mal, um Worte zu lernen, weil meine Worte sehr begrenzt sind. Damit ich nachdenken und überlegen, sie einordnen kann, weil mein Kopf so ein bisschen total kaputt war. Ja, das macht eigentlich nicht so viel. Ein bisschen ist noch drin. Und das möchte ich unter Christus gebrauchen. Da muss ich nachdenken und überlegen. Wir dürfen Vertrauen zueinander entfalten. Dass wir haben es nicht. Na gut, dann fang doch an. Entfalten heißt, dann fangen wir jetzt damit an. Dann wird das gemeinsame Abenteuer wieder möglich. Ich hatte euch gestern von dem Ebadrit dieses Partnerfragen genannt. Da liegen sie. Nachher, wenn es fertig ist, darf sich jeder eins nehmen von den Verheirateten. Ich hatte das fünfte gestern nicht mehr vorgelesen, vielleicht auch noch. Wir können aus meiner Sicht unsere Defizite, Blockaden folgendermaßen anpacken. Wie denkst du darüber? Was bewegt dich? Der Mann über die Frau. Oder ich möchte dich um Vergebung bitten, weil ich dich verletzt, abgewertet, zu wenig verstanden, übersehen habe. Das siebte. Ich habe dich mir bei den folgenden Schwachstellen, Situationen, Hilfestellen zu geben. Ich bitte dich, mir bei folgenden, mir, bei folgenden Schwachheiten und Situationen Hilfestelle zu geben. Ich könnte sie mir so vorstellen. Wie geht es dir, wenn ich das so sage? Ich wünsche euch gute Gespräche. Mann und Frau, nehmt's mit. Dann müsst ihr das Hirn einsetzen, in den Ferien. Je mehr du es einsetzt, umso besser geht es dir. Je weniger du einsetzt, umso müder wirst du werden. Dann nimmst du ihn nachher mit. Und viel Spaß. Jetzt kommen wir zu dem Nächsten. Gottes Ordnung für den Mann. Da muss ich zunächst leider was vorlesen. Auch aus dem Bücherchen von dem Axel Kühne. Manch einer kennt es. Hör einfach zu und freu dich. Und sei ganz still. Sag es keinem, was rauskommt. Ich lese es vor, das reicht. Und dann hören die anderen auch, was drinsteht. Und es wird dir Freude machen. Das ist Seite 123. Das wollte ich heute vorlesen. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. Ja, sie freut sich. Ich freue mich auch. Kleine schwarze Federn. Na, die kennen, pst. Die nicht kennen, gut zuhören. Und die schon kennen, hör auch gut zu. Einst hatte eine Frau über ihren alten Pfarrer eine, richtig, genau die ist es, eine hässliche Verleumdungsgeschichte aufgebracht, die schnell durch die ganze Gemeinde flog und weit über ihre Grenzen hin Unheil anrichtete. Als die Frau bald darauf schwer krank wurde, bereute und bekannte sie ihre Lügen. Nach ihrer Genesung ging sie zum Pfarrer und bat ihn um Verzeihung. Gewiss verzeih ich dir gern, sagte der alte Pfarrer freundlich. Weißt du, es ist immer schön, wenn Leute freundlich sind. Ja, vergebe ich dir. So nicht, so richtig freundlich. Aber weil du mir damals so wehgetan hast, möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Gern, rief die Frau erleichtert. Geh heim und schlachte ein schwarzes Huhn und rupfe ihn alle Federn aus, auch die kleinsten, und verliere keine davon. Dann lege die Federn in einen Korb und bringen sie zu mir. Die Frau dachte, dass es sich um einen alten Brauch handelte und tat, wie er geheißen war. Nach kurzer Zeit kam sie mit dem Körbchen voller schwarzer Federn wieder zum Pfarrer. So, sagte dieser, jetzt geh langsam durch das Dorf und streu alle drei Schritte ein wenig von den Federn aus. Und dann steige auf den Kirchturm, wo die Glocken hängen, und schütte den Rest dort oben auf das Dorf hinab. Dann komm wieder zu mir. Die Frau war nach einer Stunde wieder mit dem leeren Korb beim Pfarrer. Schön, meinte der freundlich. Sehr schön. Jetzt geh durch das Dorf und sammle all die ausgestreuten Federn wieder in dein Körbchen. Aber sieh zu, dass keins fehlt. Die Frau starrte den Pfarrer erschrocken an und sagte, weh, aber nicht negativ weh, sondern weh, das dir hilft, gesund zu werden. Wenn du zum Arzt gehst, untersucht dich der Arzt, ha, das ist ja richtig gut, da bin ich ja ganz begeistert. Endlich was Gutes an dir zu finden. Das ist nicht ganz normal, nicht? Oder doch? Sie freut sich, ich freue mich auch. Der Arzt sucht und dann drückt er, das ist richtig, das habe ich gesucht. Danke sehr. Und dann arbeitet er daran. Genau das mit Christus. Manches tut hervorragend weh. Nicht negativ, sondern ein Weh, das sich gesund macht. Weil Christus daran arbeitet. Mann, Frau. Und sagt, mit meiner persönlichen... Richtig. Die habe ich geheilt. Richtig. Tut weh. Richtig. Und du lernst. Und du wirst erstaunt sein, wie Christus verändert und sichtbarer macht. Drei Dinge. Was soll ich machen? Unter dem ersten kommen noch A, B, C, D darunter, nicht? Was soll ich tun?
10 vor 11 muss ich mich ein bisschen beeilen. Das erste, Verantwortung, hat die Frau auch. Aber der Mann die Verantwortung für das Ganze. Vor Gott. Und vor, ich weiß, die Frau ist sehr viel stärker in Entscheidungen als der Mann. Das ist mir schon klar. Ich sehe, wie meine Frau sich entscheidet. Sie macht so die Kleinigkeiten wie Garten und Zuhause und Kinder. Weißt du, Kleinigkeiten? Ich mache die Welt. Meine Frau sieht zu Hause und ich so alles drumherum, was mit zu Hause nichts zu tun hat. Na, die Verantwortung, A, das Amt der Liebe. Das Amt der Liebe kommt von dem Mann. Du sagst, bei euch fehlt Liebe, dann wünsche ich dir viel Spaß, dann musst du dich kräftig bemühen. Denn es hat mit dem Mann zu tun. Liebe hineinzubringen, nicht, so, jetzt haben wir uns lieb. Das ist ja Käse. Ich habe doch meiner Frau vor der Hochzeit nicht mal gesagt, ich habe dich lieb, warum muss ich das permanent wiederholen? Muss ich das? Ehrlich? Wirklich? Recht habt ihr. Also ich kann euch 100%, ich muss üben und lernen. Das, was ihr schon einmal gesagt habt, das reicht doch. Das, ich kann es aufregen, ich kann es haben, kann es immer anschauen, da steht es drauf. Das ist nicht damit gemeint. Ich muss dir das sagen. Nicht nach dem Motto, oh, jetzt haben wir 5, okay, ich hab dich lieb, machen wir weiter. Liebe ist mehr. Liebe heißt, mein Herz hängt da hinein. Es meint Gegenüber. Das Amt der Liebe, Epheser 5, 25. Klar und deutlich, was uns da gesagt wird. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Voll und ganz dahinter. Oh, da habe ich ein bisschen zu üben, das kann ich dir sagen. Ich muss üben, dass meine Frau es versteht und sieht und weiß, voll und ganz stehe ich dahinter. Auch da, wo Entscheidungen gefällt sind, die mir vielleicht gar nicht gefallen. Das wird es auch geben, tut mir leid. Verständlich, was ich sage? Da können wir miteinander reden, neu anfangen, ins Gespräch kommen miteinander. Das B. Das Amt der Hingabe. Für das erste, Liebe brauche ich Christus. Allein kann ich das nicht, es tut mir leid. Christus ist die Liebe, die jetzt in mir wohnt. Das B, das Amt der Hingabe. In Johannes 13, das kennst du auswendig. Wenn nicht, solltest du es auswendig kennen. Das sollte Kennzeichen der Gemeinde sein. Da heißt es, Johannes 13, 34, 35, neues Gebot gebe ich euch. Wie bitte? Wir haben nur die 10, ich gebe euch ein neues. Was? Noch ein neues? Ja, steht drin. Wo ist das Neue? Das lese ich hier vor. Neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Denn die 10 Gebote kommen, da muss ich das auch noch halten. Sondern es kommt aus Liebe heraus. Ich kann gar nicht anders. Aus Liebe. Weil Gott mich lieb hat. Das ist der Anfang. Kommt die Liebe zurück. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Nichts mit Gefühl. Gefühl macht da sein, Gefühl macht gehen. Es ist mir so wurschtig. Liebe hat mit einer Einstellung zu tun. Eine Einstellung. Weil das mein Gegenüber ist, mit dem ich jetzt lebe, mein Leben lang. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran? Weil wir ganz viel tun für Kirche. Nein. Nein, nichts. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Untereinander. In der Familie. Als Kennzeichen für die Gemeinde. Das wird mir gesagt. Habe ich eine liebevolle Aufgabe, an der ich arbeiten muss. Da brauche ich Hilfe. An allen Ecken und Enden. In Johannes 13, die ersten 17 Verse erläutert, wie Jesus die Füße wäscht. Denn wir müssen die Füße waschen. Da muss eine Bereitschaft da sein, dem anderen zur Seite zu stehen, für den Mann. Siehst du, welche Aufgabe du hast? Nicht umgekehrt, dass die Frau dir, sondern genau umgedreht. Du musst, so wie Christus, dienen. Nicht, aber nur wenn. Und nur wenn kannst du rausschmeißen. Es lohnt sich nicht. Es ist das, was Christus dir sagt. Er ist dein Herr. Das Amt der Liebe, das Amt der Hingabe, das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Ich brauche Christus. Genau so ist er. Oh, Christus war stark in Entscheidungen, die er fällte. Ziemlich stark. Leute wollten ihn da runterschmeißen und ihn umbringen. Und Jesus ging mitten durch und die Leute waren ein bisschen erstaunt. Er vertraut Gott. und handelt und arbeitet. Jetzt in der Familie, Mann, Frau, die Verantwortung des Mannes. Verantwortung in Bezug auf Liebe, weil Christus die Liebe Gottes ist. In Verantwortung der Hingabe, weil Christus sich hingegeben hat für dich, um jetzt so in dir zu wohnen. C, das Amt des Heilandes. Nicht um die Frau zu erlösen, das macht Christus allein. Aber das ist die Aufgabe, die ich habe. Für meine Frau voll und ganz da zu sein. Das Amt des Heilandes, erlösend für meine Frau. Befreiend für meine Frau. Dass ich da bin. Weiterführend für meine Frau. Still sein vor meiner Frau. Auch nicht schlecht. Dass man nicht permanent reden muss, sondern vielleicht auch ein bisschen mal den Mund hält. Dass ich bereit bin, zuzuhören auf meine Frau. Ich. Lest dir was vor. Ja, was willst du machen, nicht? Es ist gut. Das ist Seite 86. Nee. Auch wiederum manch einer kennt es, aber das ist mir so wurstelig. Wenn du es wieder hörst, ist es gut für dich. So wie Liebe. Ich liebe dich. Hör bitte zu. Das sanfte Joch. Wir Männer kapieren das nicht. Wir wollen nicht zurückgehen zu Christus, den wir permanent brauchen. In der Buße leben, um mit Christus zu leben, dass es sichtbar wird. Der sanfte Joch. Viele Menschen tut der Hals weh. Vom vielen Drehen und Wenden nach all den Dingen dieser Welt. Sie sind von den verlockenden Angeboten des Lebens hin und her gerissen. Sie haben einen verdrehten Hals. Und ihr Nacken tut ihnen weh. Lassen wir uns umdrehen zu Jesus und nur noch eine Blickrichtung haben. Das Angebot unseres Herrn ist befreiend. Er bietet uns an, nur noch einen Herrn zu haben, der es gut mit uns meint. Jesus sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Jesus war Zimmermann und wusste, dass schlecht angepasste Joche drücken und wundreiben, scheuern und schmerzen. Darum haben so viele Menschen Schmerzen und Wunden, Kränkungen und Verletzungen auszuhalten. Wir tragen an den falschen Jochen, die uns kaputt machen. Das Joch der Sorge reibt uns auf. Das Joch der Sünde drückt uns nieder. Das Joch der Angst tut weh. Aber Jesus, Liebe passt zu uns. Wenn wir uns mit Jesus in ein Joch spannen lassen, ist es eine Wohltat gegen alle anderen Joche. Das Joch Jesu passt wie angegossen und tut uns wohl. Kein Vergleich zu all den Lasten, die wir so mit uns herumschleppen. Lassen wir uns umdrehen zu Jesus und gehen wir mit ihm in einem Joch, so werden wir heil und ganz, versöhnt und stark. Matthäus 11, 29 und folgende Verse, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Verantwortung, das Amt der Liebe, Verantwortung, das Amt der Hingabe, Verantwortung, das Amt des Heilandes und das D, Verantwortung, das Amt der Leitung. Das heißt, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ich kann meiner Frau nicht sagen, aber die Kinder musst du so nicht anders erziehen, sonst schimpfe ich. Quack. Meine Frau ist mit den Kindern zusammen, ich nicht. Ich sehe sie abends zum Abendbrot. Zum Frühstück bin ich nicht da, zum Mittag auch nicht. Das ist so in der Schule. Wie kann ich meiner Frau denn sagen, du musst und wehe, wenn nicht? Kennt ihr von dem Dr. Doolittle? Da gibt es ein Viech. Das hat zwei Köpfe. Eins vorne und eins hinten. Bei dem Dr. Doolittle. Und wenn die jetzt in jeder in seine Richtung geht, gehen sie ein bisschen auseinander. Das ist schwierig, weißt? Das ist schwierig. Jetzt sind Mann und Frau verheiratet. Die haben zwei Köpfe. Die Frau hat eins, ich habe auch eins. Jetzt müssen wir entscheiden, manchmal rückwärts zu gehen. Ich gehe mit meiner Frau oder manchmal genau in die andere Richtung. Genau so. Da muss eine Einheit da sein, das Amt der Leitung, dass wir uns gegenseitig helfen. N, ich, ich, N. Was macht meine Frau, als sie im Krankenhaus war? Muss ich sagen, du kannst sie nicht entscheiden, dass sie mir das Bein abnimmt. Na, das war ein bisschen zu spät. Die mussten es machen. Wenn ich eine andere Meinung hätte, wäre ein bisschen Käse. Meine Frau hat ein bisschen mehr Ahnung als ich. Ich freue mich, dass sie es gesagt hat. Sie hat in Mainz gewohnt. Meine persönliche Frau, auch nicht schlecht. Und ich nehme es beim Wort, was sie sagt. Oh, jetzt gibt es Dinge, wo wir unterschiedliche Meinungen haben. Wir haben uns gerade entschlossen, leider zu kurz, dass meine Frau nach Kanada fährt. Auch nicht schlecht. Mit dem Manfred Siebald und mit dem Klaus Eickhoff, der ganze Spaß geht auf so ein schönes Schiffchen. Es ist ganz billig darauf, ganz, also furchtbar. Soll ich euch gar nicht sagen, aber es war ganz, ich bin begeistert. Ich habe meine Frau, bitte geh hin. Leider, ich kann nicht. Ich kann nicht. Nächstes Mal, ganz bestimmt, vielleicht im nächsten, übernächsten oder übernächsten, da komme ich ganz bestimmt mit. Aber jetzt geht meine Frau und ich bin begeistert. Wir haben zwei Köpfe. Und ich gehe gerne mit, obwohl ich hier bleibe. Und lasse meine Frau dorthin gehen. Das Amt der Leitung. Und es gefällt mir sehr, dass wir uns miteinander unterhalten, unterschiedliche Meinungen haben, zu einer Einheit kommen, nicht dass meine Gedanken durchkommen, ihre Gedanken durchkommen. Wir wollen unter Christus sein und werden uns dann entscheiden. Und wir wollen eine Einheit haben, Mann und Frau, gemeinsam. Das ist jetzt 11. Da kommen noch zwei Kleinigkeiten dazu. Das zweite ist Vernunft. Das dritte ist das Verhalten. Machen wir heute Abend, ist besser, nicht? Sonst ist es zu viel. Ihr habt dort früh schon ein Stündchen gehabt oder 20, 30 Minuten. Und dann jetzt nochmal eine ganze Stunde. Ich mache heute Abend weiter. Vielleicht habt ihr Rückfragen, das mag so sein. Dann können wir uns ein Grüppelchen hier und da und dort weiter unterhalten. Bin ich begeistert. Aber ich glaube, 11 ist gut, nicht? Bist auch einverstanden, nicht? Ja, er ist einverstanden. Ich bin einverstanden. Seid ihr auch einverstanden? Ja, ihr seid auch einverstanden. Bin ich begeistert. Dann beten wir gerade noch zusammen. Bei den Männern ist noch mehr drin, nur dass ihr das hört. Ich habe nur den ersten Punkt gemacht. Herr, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du so unwahrscheinlich treu und beständig bist und bleibst und ein Verlangen hast, dass wir lernen, miteinander zu leben. Mit Mühe, das war, mit Problemen, das auch war, mit Fehlern, die ganz bestimmt da drin sind. Aber wir haben ein Anliegen, unter dir so miteinander zu leben. Nicht wie ich will oder meine Frau es will, sondern wie du es möchtest. Herr, hilf, dass wir offene Herzen haben für dich und füreinander. Ich danke dir darüber und freue mich. Herr, ich bete dich einfach an, weil du so hervorragend an uns arbeitest, damit wir lernen, in der Gemeinschaft mit dir so zu leben, dass die Leute sich ein bisschen wundern, weil du der Herr bist. Amen.